Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast. Wir sprechen hier jede Woche aufs Neue über Themen, die rund um den Ball und mal kleine, mal große Tore sich abspielen. Wir sprechen ganz oft über Themen, die Jugendleiter und Jugendleiterinnen interessieren, aber auch Trainerinnen und Trainer, manchmal auch Spieler. Und wir, das sind zum einen der Sakko. Hallo Sakko.
Hoppla, Joscha, das war ein bisschen holprig am Anfang, aber dennoch, hallo.
Ja, ich hatte eigentlich was anderes geplant. Und ich bin der Joscha, wir sind die beiden Geschäftsführer. Wir haben Advance Football vor 7 Jahren mittlerweile gegründet und haben eine kostenlose Videoplattform für Vereine, wo ihr euch Übungen, Trainingsvideos, Fortbildungen angucken könnt. Und drumherum haben wir eben ganz viele andere Sachen. Wenn du da also mal Lust drauf hast, reinzugucken oder vielleicht mal wieder einen neuen Kollegen bei dir auf dem Platz hast oder Kollegin auf dem Platz, dann teil doch der und ihm gerne mit, was wir so machen. Am Ende profitieren nämlich nur die Spielerinnen und Spieler. Sakko, ich habe ein spannendes Thema mit dabei, das sicherlich jeder Trainer, der ein bisschen mehr als die 1,5 Stunden Pflichttraining macht in der Woche, schon mal umgetrieben hat. Und zwar geht es um das Thema Trainingslager. Wichtig, um das Ganze so ein bisschen einzugrenzen, wir sprechen jetzt erstmal für den Teil bis zur D-Jugend, weil ich glaube, ab der C-Jugend, ab dem Großfeld, hat es nochmal andere Schwerpunkte und eine andere Dimension. Das können wir mal wann anders aufgreifen. Wie siehst du denn das Thema Trainingslager generell, beziehungsweise auch Trainingswochenende, vielleicht so zu Saisonbeginn? Und um das noch weiter einzugrenzen, würde ich gerne mit 2 Szenarien starten, und zwar über die wir jetzt sprechen. Und zwar das erste ist, warum es eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht, sowas zu tun, ja, so ein Trainingswochenende beziehungsweise so ein Trainingslager, also Stichwort Belastung und auch Umfänge, die dann zu hoch sind. Und das zweite Szenario, über das wir dann sprechen können, wenn wir es aber dann trotzdem machen würden, weil wir vielleicht jetzt in der Diskussion dazu zu dem Entschluss kommen, dass es doch nicht zu viel Belastung ist, wie würden wir das denn machen? Also wie viele Tage, mit welchen Zielen und welche Handlungen würden wir denn daraus dann ableiten? Bist du bereit dafür, Sakko?
Ich bin bereit und würde gerne noch ein Stück eingrenzen. Bambini, glaubst du uns ja eigentlich, dass das irgendwie gar keinen Sinn macht? und bei der F-Jugend würde ich auch jetzt einfach sagen, vielleicht einen Trainingstag, aber niemals 2 Tage hintereinander, als aus dem Gedanken eines Lerneffekts heraus, sondern, also ich meine, Fußballschulen machen das viel, aber da geht es ja auch um Betreuung und die sind in den Ferien und die Eltern wissen nicht, wohin mit denen. Also wenn wir jetzt über Trainingslager im Sinne von, wir bieten was inhaltlich Sinnvolles an, womit wir irgendwie die Mannschaft und die einzelnen Spieler weiterentwickeln wollen, dann sprechen wir, glaube ich, von E- und D-Jugend jetzt in dem Fall, oder?
Ja, definitiv. Okay. Dann lass uns mal reinstarten. Warum ist es absoluter Schwachsinn, solche Trainingstage bzw. ein Trainingswochenende, Trainingslager zu machen? Klär mich mal auf.
Ich hatte sowieso grundsätzlich das Gefühl, als du das Thema vorgeschlagen hast, dass du da gar kein großer Freund davon bist, das überhaupt zu tun. Und ich habe mich ein bisschen schwer getan. Also meine Liste bei Pro ist länger als meine Liste bei Contra. Ich glaube, da haben wir einen unterschiedlichen Blickwinkel drauf, aber das könnte es vielleicht auch nochmal ganz spannend machen. Ich glaube, was sofort einfällt, was mir sofort eingefallen ist, sind 2 Sachen. Das eine ist, mit so einem Trainingstag oder Trainingslager über mehrere Tage, finde ich, geht immer eine hohe Erwartungshaltung einher auf der Seite des Trainers. Bedeutet, ich gehe davon aus, dass diesen Plan, den ich mir festgelegt habe, und oft ist es ja inhaltlich abgestimmt, was wir am ersten Tag machen oder in der ersten Einheit, in der zweiten Einheit, und dann haben wir einen Tag Pause und dann haben wir die dritte und vierte Einheit am zweiten Tag und vielleicht geht es dann sogar noch weiter, dass wir da irgendwie das, wo wir sonst den Spielerinnen und Spielern irgendwie Wochen geben würden für diese Entwicklung, die pressen wir dann in 3 Tage. Da wollen wir schon am dritten Tag sehen, dass sich die ersten 1-2 Tage niederschlagen in einem verbesserten Verhalten auf dem Platz. So funktioniert es ja nicht, weil sonst würde ich einfach nur noch an freien Wochenenden trainieren und die Trainingseinheiten unter der Woche weglassen, weil ich hole quasi an einem Wochenende das auf, was ich in 4 Wochen nicht schaffe. heißt die Erwartungshaltung und der Druck, den ich mir selber mache, dass das jetzt alles inhaltlich gut werden muss, ist schon eine große Herausforderung, die ich irgendwie moderieren muss. Wenn ich aber das Trainingslager gestalte mit dem Ziel, wir kommen als Mannschaft zusammen und also Teambuilding in Anführungszeichen, ich glaube, da ist die Studienlage bei diesen Maßnahmen auch nicht ganz klar, was so einmalige Teambuilding-Events dann wirklich bringen nachhaltig. Aber für die Kids ist es ein cooles Wochenende. Also wenn ich es gut gestalte und wenn ich es vielleicht ein bisschen löse von dem, wir müssen uns weiterentwickeln, sonst war es verschwendete Zeit, sondern es ist auch gut, wenn wir danach auseinandergehen und sagen, hey, das hat richtig Spaß gemacht und ich habe vielleicht neue Sachen gelernt als Trainer von meinen Spielern, aber für die Spieler auch untereinander und miteinander und ich sehe sie anders miteinander umgehen, dann finde ich, sind es super spannende Einblicke, die mir für den Rest der Saison, je nachdem, wann das Trainingslager ist, helfen können. Und dann noch, und du hast es schon in deinem Teaser angesprochen, Belastung. Wir haben, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir jetzt keine Leistungssportler haben, die sonst auch in Leistungszentren spielen und eine hohe Belastung gewohnt sind, da haben wir eine Mannschaft, die sonst zweimal die Woche trainiert. Und jetzt haben wir wahrscheinlich 4 Trainingseinheiten an 2 Tagen plus noch eine Wettkampfmaßnahme, was ganz oft auch noch mit reingemodelt wird. Dann gibt es am ersten Abend noch ein Spiel, damit man am nächsten Tag für die Videoanalyse irgendwas hat. Das, wenn das jetzt normale 75 bis 90 minütige Trainingseinheiten sind, also das entbehrt ja jeder Grundlage von, das ist irgendwie belastungsverträglich für die Spielerinnen und Spieler, weil ich in einem Pensum trainiere, was sie so wahrscheinlich nie haben. Nie. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem. Also ich müsste die Umfänge deutlich zurückschrauben, weil in der Intensität möchte ich ja eigentlich keine Abstriche machen. Also ich möchte nicht gucken, dass wir 90 Minuten trainieren, dafür trainieren wir möglichst lahmarschig, damit sie die Belastung aushalten, sondern dann wäre vielleicht eher der Ansatz zu sagen, wir trainieren 45 bis 60 Minuten und machen dann 2 Einheiten am Tag und die geben wir richtig Vollgas. Dann sage ich, da kommen wir vielleicht irgendwo hin. Dazu kommt aber, so jetzt aus meiner Erfahrung heraus, eine Mannschaft mit 12 bis 20 Kids dann abends zum Schlafen zu bewegen, das funktioniert ja auch schon nicht. Heißt auch die Regeneration und die Erholung, die habe ich nicht, weil sie super spät ins Bett gehen, schlecht schlafen, da haben ein paar Heimweh und wecken die anderen auf und manche sind super früh wach. Das alles sorgt dafür, dass ich am zweiten Tag eigentlich eher noch runterfahren müsste. Heißt, sie müssten noch kürzer trainieren oder weniger intensiv. Alles so ein bisschen schwierig. Heißt, ich sehe es in der Hinsicht kritisch, wenn mir jetzt irgendwie ein ambitionierter D-Jugendtrainer sagt, er macht jetzt hier Freitagnachmittag, legt er los bis Sonntagmittag, haben die 5 Trainingseinheiten und ein Spiel, dann würde ich schon sagen, du bist dir sicher, dass das in Summe passt. Also die halten es aus, aber ob da jetzt was rumspringt an das, Entwicklung, das glaube ich nicht.
Das ist ja genau der Punkt, wieso ich da so ein bisschen kritisch drauf gucke, weil ich glaube, auch wenn man das, also wenn man das über die ganze Saison sieht, dann steht der Aufwand und der Ertrag einfach nicht in der Relation. Also ich würde dann eher dazu tendieren, irgendwie alle 3 Wochen nochmal eine extra Trainingseinheit in die Woche einzubauen. Oder zu sagen, man hat nochmal eine extra Maßnahme oder man nach einem Wettkampf am Wochenende packt man sich die gleiche Mannschaft nochmal, gegen die man gespielt hat und sagt, komm, wir spielen jetzt außerhalb des Ligabetriebs quasi nochmal 3x30 Minuten. Also, und wenn man das dann hochrechnet im Laufe der Saison, dann hast du einen viel, viel größeren Effekt. Es kommt ja auch mit dazu, dass diese Trainingslager ganz oft am Anfang von der Saison gemacht werden. Heißt, die Kinder oder die Spieler sind irgendwie 6 Wochen lang in Südfrankreich auf dem Campingplatz. Heißt, haben jetzt auch nicht irgendwie, dass sie normal in ihrem Rhythmus drin sind, sondern die kommen heim, haben vielleicht eine Woche trainiert ganz normal und dann kommt schon dieses Trainingswochenende und dann wird denen komplett alles reingepresst. Ist ja auch super schwierig. Plus die Mannschaft hat sich vielleicht mit der Umstellung, dass es nicht jahrgangs aufgeteilt ist, neu gefunden, also ein jüngerer, ein älterer Jahrgang. Auch das führt dann ja da wieder dazu, dass es extrem anstrengend ist. Wir kennen das ja auch von unseren Coaching Days, also unseren Veranstaltungen, wenn wir bei Vereinen sind und mit den Trainern, mit ihren Mannschaften arbeiten. Also wenn ihr da auch mal Interesse habt, wenn ihr quasi möchtet, dass wir mit euch auf dem Platz stehen und euch zeigen, wie man das Training verbessern könnte, dann meldet euch da gerne. Wir merken ja auch, dass Kinder, so wie du sagst, bei diesen Coaching Days, nach der ersten Einheit ist noch alles super und dann im Laufe der zweiten Einheit merken wir einfach aufgrund der Trainingsqualität, die wir liefern mit den Trainern zusammen, dass die einfach nicht mehr können. Also dann tut die das Knie weh, dann tut der die Hacke weh, dann liegen sie öfter auf dem Boden, je nach Altersbereich. Und das führt ja dazu, dass es so eine Abwärtsspirale geht. Ja, also dass Kinder strengen sich nicht mehr an. Ich als Trainer bin gefrustet, weil ich ja so eine Erwartungshaltung habe und ich ja das durchgeplant habe. In der zweiten Einheit wollen wir zum Thema Spielaufbau was machen. Und das alles dreht sich ja immer weiter, immer schneller und dann geht es morgen nochmal weiter. Und dann kommt eben diese Nacht mit dazu oder auch wenn sie daheim sind, bei ihren Eltern übernachten, wenn ich es auf dem Vereinsgelände mache. Das macht es ja auch alles nicht besser am Ende des Tages. Ich glaube, bevor man da zu große Erwartungshaltung macht, in Form eines mehrtägigen Trainingslagers würde ich sagen, man kann mal einen Trainingstag machen, alles fein und dann stattdessen lieber öfter so einen Trainingstag oder so kleine Hacks wie zum Beispiel eine Trainingseinheit mal alle 3 Wochen trainieren wir 3-mal oder alle 3 Wochen gibt es einen extra Spieltag, ist viel, viel hilfreicher als dazu erwarten, dass ich in 2,5 Tagen die Mannschaft komplett einstelle auf die Saison. Plus ist ja super viel Aufwand für drumherum. Du musst so viel Essen organisieren, du musst eine Übernachtung organisieren. Aus fußballerischer Sicht macht es gar keinen Sinn, wenn ich sage, ich möchte mit denen einfach 2,5 geile Tage in den Bergen verbringen oder am See, dann absolut fein, aber nicht mit dem Gedanken, wir machen exponentielle Fortschritte im Fußballerischen.
Was uns ja jetzt irgendwie schon dazu bringt, zu wie könnte es denn aussehen, oder?
Ja, also absolut.
Du hast die Berge schon angesprochen. Ich da wieder ansetzen und ich habe so ein paar grundlegende Punkte und der erste für mich wäre, was ist das Ziel? Also irgendwie das Ziel festlegen, was am Ende rauskommen soll. Und da merke ich ja schon, ob das realistisch ist oder nicht. Und wenn ich ein Ziel habe, dass wir eine taktische oder technische Entwicklung haben, dann müsste ich mich eben fragen, ob das geeignete Werkzeug ist, sie 3 Tage lang zusammen zu pferchen und jetzt irgendwie intensiv wieder daran arbeiten wollen, weil wie du sagst, es ist vielleicht nicht das beste Lernumfeld, so ein Trainingslager, weil es so atypisch ist, also weil diese Gruppe zusammenkommt, weil sie in den Pausen noch zusammen abhängen, weil sie noch viel andere Themen irgendwie dann im Kopf haben und irgendwie miteinander agieren und also der Fußball und das, also der Fußballinhalt, der in Anführungszeichen verkümmert der ja. Also für die Kids im Rahmen eines solchen Events, weil das ist es. Es ist ein unterhaltsames Event für die Kinder und deswegen Ziel und wie du sagst, wenn ich ein paar geile Tage verbringen will und ich will, dass die Kids irgendwie enger zusammenwachsen und das mein Ziel ist, dann habe ich mit dem Format weniger ein Problem, weil dann sehe ich die Trainingseinheiten einfach nur als ein Teil von dem ganzen Event und dieser Teil ist vielleicht genauso wichtig wie der Kinoabend, den wir am ersten Abend veranstalten. Also da für mich Ziel und was soll am Ende bei rauskommen. Dann Umfang festlegen. Und da war die Frage, wie lang macht das Zusammensitzen denn überhaupt Sinn? Man kennt es ja, man kriegt ja irgendwann einen Lagerkoller. Also irgendwann ist das einfach zu viel, dieses Aufeinanderhocken und alles laut und nur wild. Und vor allem sind die Kids ja auch sehr unterschiedlich. Also wir haben das ja früher oft beobachtet. Es gibt ja Kinder, die ziehen sich dann so unbewusst irgendwie zurück. Also meistens so 2, 3, die nehmen sich dann ein Buch und sind dann irgendwie in den Schlafräumen. Und die anderen spielen Tischtennis oder Tischkicker. Und so der eine Raum ist extrem laut und der andere Raum ist extrem leise. Wenn die Kinder diese Rückzugsorte haben und ich die nicht alle die ganze Zeit quasi durch das Programm durchballer, finde ich es okay. Aber oft, also es steht grundsätzlich die Frage, was ist der Umfang, den ich wähle? Und wir hatten es jetzt eben davon, also wähle ich eine Tagesveranstaltung und wähle ich diese Tagesveranstaltung dann im Anschluss mit oder ohne Übernachtung? Also ich sehe schon einen Unterschied, ob wir zusammen mit der ganzen Mannschaft irgendwo übernachten, wo tendenziell noch weniger geschlafen wird, als wenn die abgeholt werden abends und am nächsten Morgen wieder kommen müssen. Ich glaube, also jetzt kann es ja nicht beweisen, aber ich könnte mir vorstellen, dass so die Schlafdauer und auch die Schlafqualität höher ist, wenn die nach Hause gehen und wieder getrennt werden von der Gruppe. Heißt, wenn ich so ein 2- oder 3-Tages-Event plane, wo vielleicht eher noch das Training im Vordergrund steht, nicht der einzige Fokus, aber eher im Vordergrund, dann würde ich vermutlich mit einer Übernachtung jeder bei sich zu Hause planen. Geht natürlich nicht, wenn wir, wie du sagst, in die Berge fahren. Dann anhand der Trainingsziele die Inhalte festzulegen. Ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was wir charmant finden, was wir auch auf der Videoplattform bei uns haben, sind so Trainingseinheiten mit Schwerpunkt oder Trainingstage mit einem Schwerpunkt. Heißt, der Samstag ist dann der Barcelona-Tag. Ich könnte einsteigen mit dem, was Barcelona ausmacht, so Barcelona Prime. Zeige vielleicht ein paar YouTube-Videos, also, um alle auf das gleiche Bild zu bringen, sagen, hey, heute geht's darum. Also, wie schaffen wir es so zu spielen wie die? Und kann auf dem Platz immer wieder Bezug dazu nehmen, zu diesem Thema, das wir haben. Habe also so irgendwie so einen Storytelling-Ansatz und erzähle die Geschichte den ganzen Tag über zu der Trainingseinheit. Das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit, wie man es gestalten könnte. Was wir bei Coaching Days hatten, aber da eher bei älteren Teams, also DC-Jugend, war anhand von Videomaterial eines vorherigen Spiels. Also, dass wir Szenen rauspicken, die zu einem Schwerpunkt passen oder die einen Schwerpunkt bilden. Und wir dann sagen, hey, schaut euch das mal an aus dem letzten Spiel. Wir besprechen es zusammen mit der Mannschaft, erarbeiten mit der Mannschaft die Inhalte, was hier jetzt wichtig ist. Und ich habe ja die Trainingseinheiten dafür schon vorbereitet und das gestaltet an den Tag. Dann hätte ich so den Inhalt eigentlich mit den Kids und den Spielern selber irgendwie zusammen erarbeitet. Oder, und das ist die dritte Variante, und das hatten wir auch schon mal gemacht, da war es so ein Technikansatz, dass wir die Kids gefilmt haben mit iPads und iPhones und dieser Slow-Motion-Funktion beim Ausführen verschiedener Techniken, also in Passform und so oder Torschussform, Dribblingform. Und dann wurden die Kids aufgeteilt in einzelne Gruppen und die haben dann das iPad, das iPhone, was auch immer das Format war oder ein Laptop bekommen und durften sich diese Videos angucken. Was wir da gemacht haben, war ja, dass wir, was waren es, ich glaube 8 Videos bereitgestellt worden sind. Davon waren 3 unserer Meinung nach als Trainer gut, 3 waren schlecht und 2 war nicht ganz klar, waren irgendwo dazwischen. Und die Kids sollten herausfinden, welche Videos die guten Videos sind, welche Videos die schlechten Videos sind und welche Videos die neutralen Videos sind und sollten es dann vor der Gruppe vorstellen, warum sie glauben, dass dieses Video in dieser Kategorie ist, dieses Video in dieser Kategorie. Und es war ganz cool, weil die dann so eine Gruppenarbeit hatten, dann die Präsentation vor der Gruppe. Wir haben uns dann nochmal kurz dazu besprochen und haben dem sehr viel Raum gegeben, dass sie selbstständig an so Fußballthemen arbeiten durften. Da war es ein technisches Thema. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es genauso mit taktischen Themen funktioniert. Und da auch mit jüngeren Kids. Also A, können die mit dem Handy und mit dem iPad besser umgehen als die allermeisten Trainer. Heißt, ich wähle Situationen aus dem 1 gegen 1 oder 2 gegen 1 vielleicht auch im Spiel aus und klassifiziere sie für mich ein in Plus und Minus und dann sollen die Kids damit arbeiten. Und das fand ich ein sehr, sehr cooles Format, weil es sehr viel Zeit einnimmt an dem Tag. Heißt, wir reduzieren die Belastung körperlich und ich habe einen anderen Zugang zu den Themen und vielleicht einen anderen Zugang zu Coaching später auch auf dem Platz, weil ich natürlich weiß, was die Gruppen erarbeitet haben, wie sie es vorgestellt haben, was sie erzählt haben und das kann ich dann sehr gut entsprechend wieder aufgreifen. Und dann könnte ich an dem Tag eben eine Stunde trainieren. Wir machen eine Stunde, anderthalb, zwei diese Gruppenarbeit und habe dann nochmal eine Stunde Training. Und als Highlight, so mein letzter Punkt, haben wir das früher auch gern gemacht, dass es dann an einem Abend das große Champions League Spiel gab. Und das war manchmal ein interner Wettkampf, wo die Mannschaften dann von den Trainern eingeteilt worden sind. Die haben dann 2 Namen bekommen. So, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, Real und Bayern München. Und die haben dann, es war oft ein Flutlichtspiel, heißt abends, wenn es dunkel war, Flutlicht an, mit Champions League Musik einlaufen, aufstellen. Die Eltern wurden eingeladen, wenn sie zuschauen wollten bei dem Spiel. Und dann gab es dieses interne Spiel, das aber so eine Relevanz bekommen hat durch den Rahmen, dass da auch die Intensität entsprechend hoch war. Das war auch ein cooles Format. Oder man lädt sich für dieses Champions-League-Spiel eine externe Mannschaft ein. und sagt, komm, jetzt kicken wir gegen die, aber machen daraus auch ein richtig cooles Event einfach für alle. Vielleicht sind noch ein paar kleine Geschwister, die Einlaufkinder machen wollen und dann bekommt es einen richtig geilen Rahmen. Und das finde ich irgendwie als so Highlight und ja, um den Eventcharakter hervorzustellen, irgendwie auch noch eine coole Lösung.
Ich würde gerne einmal nochmal bei der Belastungssteuerung-Thematik einsteigen. Ich finde jetzt unabhängig davon, für was man sich entscheidet, Trainingstag oder auch Trainingstage, macht es in meinen Augen, glaube ich, Sinn, in der ersten Einheit, also wenn man zweimal trainiert, in der ersten Einheit sein klassisches Training zu machen, also als Mannschaftstraining. Und in der zweiten Einheit, weil ich da einfach viel, viel besser die Intensität und den Umfang steuern kann, würde ich immer ein bisschen kleiner bleiben. Also ob ich das dann positionsspezifisch mache, ob ich das vielleicht größenspezifisch mache, ob ich sage, hey, jeder mit seinem Kumpel in der Gruppe und dass ich dann wirklich so schaue, dass ich 2, 3, je nachdem wie viele Spieler und Trainer, ich habe 4 Teams und dann ist die zweite Einheit, diese Nachmittagseinheit ist dann halt wirklich was individualisiert ist. Und da geht es ja nicht darum, dass ich bei jedem Spieler den analysiere und gucke, was der braucht, sondern es reicht ja ganz oft schon, dass ich in einem Stationsbetrieb sage, wir sind 4er-5er-Gruppen und in der Station 1 schießen wir aufs Tor, immer nur mit dem ersten Kontakt haben wir da irgendwelche Formen. In der zweiten Station geht es um richtig explizites Techniktraining und wir halten an und sprechen mal drüber, was könnte man besser machen. Die dritte Station ist vielleicht ein Tablet und die vierte Station ist dann einfach ein 2-gegen-2, 3-gegen-3. Und durch diese Individualität und dieses Runterbrechen auf kleinere Gruppen ist es, glaube ich, auch für den Kopf, für die Spieler einfacher, damit umzugehen, weil zweimal an einem Tag mit der ganzen Mannschaft in voller Intensität, in vollem Umfang zu trainieren, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Das kriegen nicht mal Erwachsene hin, außer sie sind Profis. Deshalb wäre das noch ein Ansatz, plus dann, das fände ich cool und ich glaube, bis dahin wäre es dann auch besser, wenn man dann noch so ein Champions-League-Spiel zum Beispiel daran schaltet, dass man sagt, morgens habe ich ein Mannschaftstraining, mittags habe ich quasi meine Individualisierung und abends habe ich dann noch ein Spiel. Das wäre von der Belastung her, glaube ich, absolut in Ordnung. Okay. Anders gefragt, mit welcher Erwartungshaltung würdest du bei so taktischen Themen reingehen in so Trainingstage? Jetzt die klassische Denke ist ja ganz oft, okay, wir machen jetzt Trainingslager, Trainingstage und kümmern uns schwerpunktmäßig um das Thema Spielaufbau. Würdest du das tatsächlich angehen und sagen, ja, wir wollen um so und so viel Prozent da besser werden? Wie würdest du für dich selbst da irgendwie dein Erwartungsmanagement betreiben als Trainer? Du hast ja schon angesprochen, dass die Erwartungshaltung oftmals viel zu hoch ist. Aber wie würdest du das denn angehen?
Ich kann dir sagen, wie ich es angegangen bin. Und zwar ein bisschen methodisch ich habe das methodisch hervorragend aufbereitet für die Mannschaft von Trainingseinheit 1 bis 5. Und war in der Woche drauf sehr sauer auf die Spieler, dass sie es jetzt nicht gelernt haben und nicht im Wettkampf umsetzen können.
Man muss dazu sagen, du warst immer sauer auf die Spieler im Wettkampf. Egal, ob sie gut oder schlecht gespielt haben.
Die waren ja auch immer schuld. Also an mir lag es ja nicht. Die Mannschaft war nicht bereit für meine Ideen. Also ich weiß noch, wie es bei mir war, dass ich eben, ich will einen Haken an dieses Thema machen. Also ich habe jetzt denen die Analyse gezeigt aus dem Spiel, was nicht geklappt hat. Ich habe jetzt Trainingseinheiten entwickelt und Trainingsformen mir ausgedacht, die perfekt darauf passen. Die funktionieren dann im Training auch gut. Und dann eine Woche später sind wir im Wettkampf und es klappt wieder nicht. Und da ist, glaube ich, die Gefahr groß, dass dann der Frust wächst. Und das meine ich mit diesem, wir verpassen dem ein Thema und wollen Haken da dran machen. Das ist jetzt erledigt und jetzt kümmern wir uns ums Nächste. Und das ist das, was, glaube ich, brutal schwierig ist. Und ich wüsste nicht, ob ich überhaupt versuchen würde, den Lernerfolg so richtig zu messen. Ich glaube, sobald ich irgendeine Form von klarer Zielvorstellung im Sinne von überprüfbar da dran habe, dann entsteht automatisch der Druck. Also auch wenn der Indikator, den ich da messe, eigentlich gut ist, entsteht, glaube ich, Druck bei mir. Also vielleicht spreche ich da auch einfach mehr für mich. Bei mir als Trainer würde der Druck entstehen. Ich muss das jetzt schaffen, dass das besser wird. Und ich so wie ich als Typ gestrickt bin auf dem Platz, wäre es eher besser, wenn ich das nicht habe, sondern wenn ich eher ergebnisoffen sage, wir arbeiten an diesem Thema und ich verfalle aber nicht in das Muster, das danach überprüfen zu wollen. Da komme ich sowieso automatisch hin. Ich glaube, ich bräuchte nicht noch die Richtung durch eine Messung. Wie ist es für dich?
Ja, ich bin kein gutes Beispiel dafür, weil ich da mittlerweile komplett davon ab bin, mir zu denken, wenn ich was trainiere, dann wird das auch sozusagen unmittelbar besser oder da steht irgendeine große Korrelation, sondern ich glaube, das ist einfach eine große Blackbox. Beim einen funktioniert es mal, bei dem anderen nicht. Deshalb ist da mein Erwartungsmanagement mittlerweile eigentlich nicht mehr vorhanden, sondern ich schaue, dass ich grundsätzliche Methodiken immer gegeben habe im Training. Also hohe Wiederholungszahl, ohne zu wiederholen, hohes Maß an Dynamik, hohe Intensität. Und wie schnell das dann, wann, wo, wie kommt, ist einfach nicht planbar als Trainer. Kann man mir nicht erzählen. Das ist vielleicht, wenn ich Joshua Kimmich und, Jonathan Tah habe und ich denen was sag explizit oder auch mit denen was trainiere, dann sind die so gut und setzen das 1:1 um am nächsten Tag. Aber alles drunter, auch auf Profiniveau, wahrscheinlich vom Level her, ist einfach nicht planbar, meiner Meinung nach. Wenn ich sehr, sehr eindimensional bleibe. Also wenn ich denen natürlich Spielzüge sage, so genau das möchte ich sehen und so machen wir das, dann ist es planbar, aber das möchte ich ja, also ich zumindest möchte das nicht für meine Spieler, für meine Mannschaft.
Ja, in der Vermittlung ist es planbar, in der Umsetzung im Wettkampf ist es ja auch genauso wenig planbar. Also wie viele Spielzugtrainer kennt man, wo die Mannschaften diese Spielzüge auch gar nicht zeigen am Ende? Ich glaube, das Einzige, wo es halbwegs funktioniert, aber auch nur bis zu einem gewissen Alter, ist in der Halle. Weil du super wenig Spieler hast und die kannst du alle, also du läufst da ein, du läufst hier hin, du läufst dorthin und dann passiert irgendwas. Aber der Kern des Ganzen ist ja, die Spieler laufen sich frei. Ob ich das denen durch Muster vermittle, die dann irgendwie nicht reproduzierbar sind oder irgendwie durch Prinzipien, dann sehe ich es ganz anders und das bringt mich irgendwie zu diesem Beispiel mit ich glaube, Jürgen Klopp war es. Da hieß es halt auch, wenn du bei ihm im Training bist, dann ist, also über allem steht ja immer dieses Thema Gegenpressing auch. Also wenn du nicht gegenpresst in seinem Training, dann hast du ein Problem. Also dann bekommst du so viel Feuer von ihm und dem Trainerteam und vielleicht auch von deinen Mitspielern, dass du da nicht mehr funktionieren kannst. Heißt, das ist ein Bestandteil, wenn du nicht sofort umschaltest nach Ballverlust, dann hast du ein Problem. Egal, was das taktische Thema der Einheit ist, egal, was Schwerpunkt für die Woche ist, wenn du das nicht machst, in jeder Form hast du ein Problem. Und das finde ich eher das, wo man auch über das Niveau, auf dem wir sprechen, heißt nicht professionelle Spieler, sondern Spieler, die 2 bis maximal 3-mal die Woche trainieren. Wenn du diese 2, 3 Kernelemente immer drin hast, dann gewinnst du automatisch. Also, weil das alle anderen nicht haben in dieser Stringenz und Klarheit. Und es super einfach wird, für die Kids das umzusetzen. Also, es wird das neue Normal, so zu trainieren und so zu spielen. Und von daher, ja, bin ich bei dir. Das ist vielleicht nochmal ein guter Punkt. Also, wenn meine Trainingsphilosophie, meine Trainingsprinzipien immer Anwendung finden, dann muss ich mir um die anderen Schwerpunkte gar nicht so große Sorgen machen. Die sind dann, da habe ich mehr Geduld dafür. So, bei diesen Trainingsprinzipien habe ich keine Geduld. Das muss jeder können und machen, weil das, also Gegenpressing hat ja nichts mit Talent zu tun. Du musst ja kein feiner Fußballer sein, um, wenn du einen Ball verloren hast, zurückzurennen. Also das bekommt ja jeder hin. Und das finde ich da so charmant auch an diesem Punkt, weil ich das von jedem erwarten darf auch. Wenn es jeder kann, dann sollte sich auch jeder anstrengen, das umzusetzen. Und das muss gegeben sein. Und darüber hinaus, aber das, was gelernt werden kann, auch vor allem bei Kindern, taktischer Natur, der eine ist schon so reif, das sofort zu erkennen, auch unter Druck im Spiel. Der andere braucht vielleicht noch 2 Jahre. Das hat gar nichts mit meinem Training, sondern mit seinem Reifeprozess zu tun. Und da gibt's ja das afrikanische Sprichwort, Gras wächst nicht schneller, nur weil du daran ziehst. Also dem Jungen dann auch die Zeit zu geben oder dem Mädel, das zu entwickeln, was er braucht, um diesen Inhalt umzusetzen. Und bei Taktik ist es ja super klar.
Lass uns zum nächsten Thema springen. Wenn ihr nochmal zum Thema Trainingslager jetzt irgendwie was habt, nochmal eine Anmerkung, gerne uns schicken. Wenn ihr euch traut, auch als Sprachnachricht, greifen wir gerne nochmal auf. Letzte Frage für heute, Sakko, lass uns die einmal kurz besprechen, weil das auch ein Thema ist, das mich als Trainer momentan beschäftigt. Wir haben ja aber auch mittlerweile unsere Fit fürs Großfeld Fortbildungsreihe oder Reihen, die sehr großen Anklang finden. Könnt ihr auch mal schauen, bei shop.advance.football gibt es alle Schwerpunkte zum einzelnen Kaufen. Also wenn ihr sagt, ihr möchtet was zum Thema Spielaufbau im Großfeld oder was zum Thema Spiel im letzten Drittel oder ihr möchtet was zum Thema Gegenpressing haben, dann schaut da gerne mal rein. Und zwar ist es aufgrund einer Zuschauerfrage oder Zuhörerfrage, und zwar: Hallo Joscha, noch eine Frage, vielleicht auch ein Thema für den Podcast. Ich bin jetzt leider in Anführungszeichen schon B-Jugendtrainer und bin mir unsicher, ob ich bei zweimal Training in der Woche immer noch jedes Training Vollgas und totale Effizienz verlangen soll. Ist das für die Jungs zu viel? Brauchen die mehr Regenerationszeit? Ist 90 Minuten eigentlich die richtige Länge? Das Ajax-Training aus dem Webinar, man muss dazu sagen, der Zuhörer hat ein Großfeld-Webinar mit dazu angeschaut gehabt, ging gerade mal eine Stunde inklusive Erwärmung. Aber die trainieren ja auch jeden Tag. Was soll ich tun? Finde ich ein sehr spannendes Thema, weil es mich, wie gesagt, auch betrifft. Ich habe auch eine Großfeldmannschaft momentan und ich hatte auch mit Hannes Erhardt, der viele Webinare bei uns auch macht und da ein absoluter Experte ist, schon drüber gesprochen, weil ich nicht weiß oder nicht wüsste, wie ich auch bei meiner Mannschaft, wir trainieren zweimal die Woche, meistens Dienstag, Donnerstags und Sonntag ist das Spiel, ich wüsste nicht, wie ich bei den bisherigen Trainingsprinzipien und meiner bisherigen Trainingsmethodik, wie ich noch eine dritte Einheit mit einbauen sollte. Einfach, weil ich glaube, dass mein Training sehr, sehr geil ist, was die Thema Effizienz und Intensität angeht. Über Inhalte selber kann man sicherlich streiten, aber was ich mir nicht nehmen lasse, ist meine Effizienz und meine Intensität im Training zu loben. Was kann ich denn da eigentlich machen? Also, wenn ich sonntags spiele, Montag brauche ich kein Training mit denen machen, weil da sind die fix und fertig. Ich habe dienstags oftmals noch Jungs, die da mit Wehwehchen kommen. Wenn ich dienstags trainiert habe, brauche ich Mittwoch nicht trainieren, weil ich dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Training hätte, was von der Belastung her natürlich auch wahnsinnig schwierig ist. Und Freitag ist eigentlich auch dumm, weil ich der Meinung bin, dass 2 Tage Pause vor der Maximalbelastung, also dem Wettkampf, wichtiger sind als die Inhalte, die ich in dem Training vermittelt bekomme. Und dann bleibt für mich in der Konsequenz eigentlich nur noch Dienstag, Donnerstag. Wenn ich unbedingt noch ein drittes Mal trainieren wollen würde, dann wäre es wahrscheinlich mit Abstrichen der Freitag, aber in sehr, sehr kleinen Gruppen und sehr, sehr kurz und sehr, sehr spezifisch auf den einzelnen Spieler. Wie siehst du das denn, Sakko, das Thema?
Ja, auch hier müssen wir, glaube ich, das Leistungsniveau wieder irgendwie beschreiben und wir reden auch da wieder vom Breitensport und welche, die es nebenbei machen, entweder neben Schule oder neben Arbeit. Ich hatte mit einem Kollegen gesprochen, der auch, also er trainiert in der Kreisliga A. Da ging es auch um die Trainingshäufigkeit und die trainieren 2x die Woche. Und er hat gesagt, der Einzige, der im Durchschnitt in der Woche öfter auf dem Platz stehen würde, wenn er 3 Trainingseinheiten anbieten würde, wäre er als Trainer. Weil er der Meinung ist, dass wenn ich 3 Einheiten mache auf dem Niveau, dann werden die Spieler eine dieser Einheiten regelmäßig absagen. Aus privaten Verpflichtungen heraus oder eben aus Wehwehchen heraus. Er sagt, er wird die durchschnittliche Anzahl an Trainingseinheiten pro Woche nicht erhöhen, nur weil er 3x trainiert. Das fand ich irgendwie ganz witzig, weil ich mir schon vorstellen kann, dass das für einen großen Teil der Mannschaft zutrifft. Du hast natürlich die paar ambitionierten, motivierten, die das hinbekommen, auch weil keine familiären Verpflichtungen, aber du hast in so einer Mannschaft jetzt irgendwie auch im Herrenbereich ja von dreifacher Familienvater mit anstrengendem Job und Hausumbau bis zu Student in den Semesterferien, hast ja alles. Heißt, wie willst du das unter einen Hut bekommen? Bedeutet mit dem, also ich glaube, es ist die Anzahl ist richtig, die durchschnittlich höchste Anwesenheit hervorruft. Und das, so würde ich es wahrscheinlich auch handhaben. Wenn Freitag dann könnte ich mir sowas vorstellen wie tatsächlich kurze Videoanalyse mit den ein, zwei Punkten, die für das kommende Spiel am Wochenende wichtig werden, falls ich das weiß. Und dann ein kurzes Anspielen auf dem Platz. Also so profimäßig dann, wir haben ein Spiel, das spielt in der erwarteten Aufstellung des Gegners und wir haben unsere Starting 11. Lassen uns anspielen für 10, 15 Minuten, was so Anlaufverhalten angeht, vielleicht Spielaufbausequenzen angeht und dann ist gut. Dann kommen wir zusammen und also haben eine super niedrige Belastung, eine etwas höhere Intensität, aber eben nur für vielleicht max 20 Minuten. Da ist dann natürlich die Frage, lohnt sich da alle herzukarren? Also das die kotzen wahrscheinlich nicht. Dann am zweiten Mal, wenn sie da waren. Aber also wenn ich die Möglichkeit hätte, dass die dann kommen, dann würde ich das machen. Keine Ahnung.
Aber siehst du nicht einen Vorteil darin, in dem, wie ich es gesagt habe, dass wenn Freitag, dann wird 60 Minuten lang aufs Tor geknallt? Also weißt du, diesen Freitag noch mit einer Belastung, die halt mit so viel Freude, und es müssen ja nicht nur 1-1 intensiv, 2-2, 3-3 Geschichten sein, wo ich danach fix und fertig bin, sondern wirklich so einen Fokus auf das, was ja immer zu kurz kommt. Kann mir kein Trainer erzählen, dass er nicht, dass er häufig genug aufs Tor schießt eigentlich, dass man sich sowas raussucht. Und das vielleicht, und das wäre vielleicht was, das man einführen könnte, so ein rotierendes System. Zu sagen, ich habe 20 Spieler in meiner Mannschaft und ich habe immer so ein rotierendes System, dass 10 Spieler nur da sind. Und dass man mit denen dann entweder an ihren Stärken, Schwächen arbeitet, in einem sehr, sehr niedrigen Intensität und niedrigem Umfang und dann eben diesen Fokus auf so Sachen wie aufs Tor schießen, solche Geschichten.
Ja.
Finde ich besser als, so. Wir kamen die hin und dann spielen wir 11 gegen 0. Also,
nee, nicht 11 gegen 0, 11 gegen 11.
Ja, ist aber genauso beschissen.
Als Trainer finde ich es geil. Ich kann, also.
Nee, weil es ja auch. Nee, weil es exponentiell meine Erwartungshaltung für den Sonntag nach oben schraube würde. Die, ja, glaube ich, nicht gerechtfertigt ist der Methode der Vermittlung.
Im Herrenbereich, da gucke ich hier, verteile ich ja auch die Spielzeiten nicht gleich. Also, da würde ich ja schon gucken, dass das Ergebnis stimmt am Wochenende. In der Jugend wäre es ja tatsächlich wiederum was anderes. Ja, aber wie gesagt, wenn die Erwartungshaltung vom Verein an mich wäre, keine Ahnung, zu gewinnen, weil wir aufsteigen wollen oder sonst was, und mir jedes Mittel recht wäre, dann würde ich schon gucken, dass wir so eine Freitagseinheit womöglich mal einbauen, um zu gucken, ob es besser wird. Weil wenn ich feststelle, es hilft nicht, dann ist auch egal. Weil die Frage ist ja auch, also, muss man auch so ehrlich sein, also wann saufen die Spieler dann? Also wenn der Freitagabend schon kaputt ist, dann werden sie vielleicht eher samstags trinken und das wird für mich viel größeres Problem nach sich ziehen, dass sie am Sonntag dann leicht angeschlagen noch vom Vorabend dann da auflaufen. Also vielleicht ist das auch ein Punkt zu sagen, ich lasse den Freitagabend, damit sie dann auch sagen, gut, ich gehe dann Freitagabends länger weg und feiern und Samstag weiß ich dann, bleibt ein bisschen ruhiger, weil wir Sonntag spielen. Also irgendwie das, was den größten Effekt in meiner Mannschaft hat, das würde ich machen, aber mittlerweile ist der Sport oder Fußball und Alkohol auch vielleicht gar nicht mehr so sehr die Kombination, die es früher mal war, also nicht mehr so extrem, dass das, was wir irgendwie von ein, zwei Seiten auch gespiegelt bekommen. Ja. Das hatte ich jetzt auch letzte Woche erst wieder bei zwei Vereinen, die halt auch sagen, ja, mittlerweile ist der halbe Kasten halt Cola, ja, Spezi und ja, nicht mehr ist Bier, ja, was ja super positiv ist von der Entwicklung her. Ja, aber ich glaube, das gilt es dann irgendwie noch mit zu betrachten. Naja, genau, aber ich glaube, der Punkt ist, macht's mit, und so ein rotierendes System wäre deswegen ganz cool, weil sie natürlich weniger da sein müssen, sie haben nicht dreimal die Woche Training, sondern sie haben alle zwei Wochen zweimal und alle zwei Wochen dreimal, und das könnte schon was sein, wo ich sage, okay, cool, ob ich jetzt alle einfach nur aufs Tor schießen lassen würde, das glaube ich nicht, aber das, was du gemeint hast mit so Stärken, Schwächen,
Naja, es geht ja nicht darum, dass die aufs leere Tor schießen. Man kann ja schon gewisse Szenarien abbilden. Und wärst du bei Hannes in der letzten Webinar dabei gewesen, Tore schießen zum Beispiel, sehr viele spannende Erkenntnisse bei der Fit fürs Großfeld-Fortbildung, wie Tore fallen zum Beispiel. Und das ist was viel, viel zu wenig trainiert wird.
Wo kann ich das irgendwo nachschauen jetzt?
Das kannst du im Shop nachschauen, beziehungsweise kannst du es nachträglich kaufen, habe ich ja schon gesagt.
Das ist
zum Beispiel, dass die meisten Tore mit dem ersten Kontakt im 16er fallen. Also du nicht irgendwie das klassische Andribbeln, 8 Kontakte und dann schießt du aus 16 Metern, sondern in der gefährlichen Zone zwischen den 2 Pfosten bis zum 11-Meter-Raum, da fallen die meisten Tore. Oder auch so Techniken, was er gezeigt hatte, wie Mbappé zum Beispiel seine Tore schießt, ganz oft mit so einem Schattenmann. Also der hat einen Gegenspieler vor sich und nutzt den bewusst, um an dem vorbeizuschießen, damit der Torwart das möglichst spät sieht. Und es sind alles so Sachen, die man da, glaube ich, sehr, sehr gut trainieren könnte.
Okay, also das finde ich bei shop.advance.football und dann Großfeld Fortbildung.
Genau, auf der Startseite beziehungsweise in der Kategorie. Ich packe mal den Link in die Shownotes, dass du den auch findest.
Geil, perfekt.
Gut, dann lass uns einen Deckel drauf machen. Nächste Woche geht's weiter. Oder bist du schon wieder im Urlaub? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht müssen wir nochmal.
Nächste Woche bin ich noch da.
Okay, sehr gut. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und wenn ihr Fragen, Anregungen habt, gerne her damit. Wir beantworten sie. Bis dahin. Tschüssi.
Tschüss.